Herzlich willkommen zur neuen Folge von Control and Roll. Und diesmal finde ich das besonders spannend, weil wir den lieben Andreas wieder dabei haben. Und der Andreas eröffnet praktisch den Reigen, dass wir mal wieder ein Thema aufgreifen als Teil 2 praktisch. Und wir haben uns, ich glaube, die erste Folge, Andreas, du kannst dich gleich ja nochmal vorstellen, die war im August 23 oder 22, ich muss gleich nochmal gucken. Genau, wir haben mittlerweile 43 Folgen Podcasts aufgenommen. Wir, auch für alle Hörer, wir sind so ungefähr bei so 200 bis 300 Hörern im Monat mittlerweile, auf so einem sehr nischigen Thema ja eigentlich. Und haben so 3000 Hörer im Jahr, was uns dann schon relativ stolz macht, dass wir einfach jeden Monat weiter verfolgen das Thema. Und wir kriegen auch ziemlich viel positives Feedback immer, ne? Dass es überhaupt so einen Podcast gibt, der Controlling und Accounting also ein bisschen aus dem Alltag erzählt. Aber das zu unseren Zahlen und du bist auch die Folge mit den meisten Klicks, also deine Folge wird immer wieder rausgekramt und jeden Monat läufst du locker unter den, weiß ich nicht, Top 10 aller Gehörten, also die neueste ist natürlich immer ganz oben, aber deine wird immer wieder hervor, also das SAC-Thema, worüber wir heute sprechen, ist immer noch up to date. Aber vielleicht stellst du dich trotzdem noch mal, auch wenn dich manche Hörer vielleicht noch von der ersten Folge kennen, vielleicht stellst du dich selber noch mal kurz vor.
Super. Ja, vielen Dank, dass ich wieder da sein durfte, Dennis. Es ist echt schon eine Weile her und es fühlt sich an wie vorgestern, wobei ich gar nicht mehr genau... Ich hätte mir vorher die Podcast-Folge selber noch mal anhören wollen. Ja. Aber jetzt hast du ja schon eine ganz hohe Erwartungshaltung an diesen Podcast gemacht, ja, dass wir mindestens genauso abliefern und den alten Podcast in den Schatten stellen. Nein, aber noch mal danke, dass ich da sein durfte. Genau, ich darf mich ganz kurz vorstellen, Andreas Kramer mein Name, 42 Jahre alt, sitze hier in Stuttgart. Ich glaube, wir kennen uns schon eine ganze, ganze Weile und wir kennen uns vor allem aus einer Zeit, bei der ich selber im Konzerncontrolling tätig war, bei Festo, einem gehobenen Mittelstandsunternehmen. Ich glaube, damals noch zarte 2,5 Milliarden im Umsatz und, lass mich lügen, 15.000 Mitarbeiter. Und wir haben uns kennengelernt, weil ich ganz spannende Themen, aus deiner Sicht zumindest und aus Utes Sicht, im Bereich der Planung machen durfte. Wir haben dort eine umfangreiche Planung eingeführt, treiberbasiert, maßnahmenbasiert, natürlich alles schon mit einer Planungssoftware und den ganzen Konzern einmal auf links gedreht mit der Planung, mit zugegebenermaßen mehr oder weniger Erfolg und sehr viel Learnings. Und ich glaube, aus diesen Learnings heraus durfte ich schon das ein oder andere Mal mit dir sprechen, genau, im Rahmen dieses Podcasts oder auch in anderen Formaten. Ja, und dann haben wir, glaube ich, zuletzt gesprochen viel über das Thema SAC und warum bin ich da oft dabei, also SAP Analytics Cloud. Ich habe mich schon in der Konzernzeitebene damit beschäftigt, wie kann ich den Prozess möglichst effizient gestalten, so einen Planungsprozess. Dazu gehört ganz, ganz viel Prozess-Know-how, wie macht man das gut. Und aber eine wichtige Baustelle ist auch eine Planungsplattform, ein Tool. Denn nur damit kann man viele Effizienzen heben. Und ich habe mich dann irgendwann mal verliebt oder vertieft in das Thema SAP Analytics Cloud, ein relativ junges Produkt nach unserem ersten Podcast am Markt. Und habe so danach bin ich den Weg in die Beratung gegangen und habe eigentlich jetzt bei ganz, ganz vielen Unternehmen den Weg zu schlanken Planungsprozessen und vor allem Tool-Einführungen begleitet und darf immer mal wieder mit dir gemeinsam darüber sprechen und mit anderen Personen uns austauschen. Von daher freue ich mich heute auf den Podcast, vielleicht da nochmal mit dir gemeinsam ein Review zu machen. Was hat sich getan? Was hat Bestand aus dem letzten Podcast?
Genau, und das ist auch so ein bisschen, wir haben wie immer 5 Fragen vorbereitet, das ist auch so ein bisschen die Überleitung zu der ersten Frage. Ne? Im ersten Teil, und alle, die das noch nicht gehört haben, hört euch das gerne nochmal an, im ersten Teil haben wir so ein bisschen über den Wandel von Excel, ne, wo wir noch viele noch unterwegs sind, wahrscheinlich immer noch sogar, über unsere treiberbasierten Erfahrungen, die wir beide jeweils in unseren vorherigen Rollen irgendwie gemacht haben, zu treiberbasierten Planungsansätzen. Und jetzt ist ja dann die Frage, welche konkreten Veränderungen, weil du sagst, du bist ja in die Beratung gegangen und hast wahrscheinlich viel gesehen. Ne? Was hast du da so im Planungsalltag durch die SAC so ein bisschen beobachtet und was läuft heute vielleicht doch spürbar anders als noch früher in diesen alten Excel-Welten?
Ja. Also erstmal muss ich sagen, ich bin in die Beratung gegangen, aber ich bin immer planender geblieben. Weil ich habe letztendlich immer, egal wo ich gearbeitet habe, heute im eigenen Unternehmen, auch eine eigene Planung aufgebaut und natürlich auch Planwerte abgegeben, sei es Personalplanung, Budgetwerte, Forecasts. Das heißt auch, ich bin immer Nutznießer irgendwelcher Prozesse oder auch Tools geblieben. Also von daher habe ich so ein bisschen diese bilaterale Rolle jetzt hier an der Stelle. Aber was hat sich geändert? Also selbst auch reflektierend zu meiner Zeit bei Festo, wenn man aus Excel kommt und als Controller liebt man ja Excel und ich mache es auch heute immer noch gerne, ich finde das ein hervorragendes Tool, dann hat sich ja eins fundamental geändert. Nämlich, wir haben jetzt eine, wir sprechen immer von einer Single Source of Truth, eine Datenplattform, wo die Plandaten, vielleicht auch Ist-Daten liegen und ich bin nicht mehr verdammt dazu, Daten zu sammeln aus verschiedenen Excels. Das hat sich, glaube ich, seitdem bei allen Unternehmen, die ich kennengelernt habe, die den Schritt gegangen sind, und da ist das Tool erstmal völlig irrelevant. Aber den Weg zu einer toolgestützten Planung hat sich einfach massiv geändert. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Rolle des Controllers. Denn der Controller, zumindest in meiner operativen Zeit und jetzt auch bei den Firmen, wo ich letztendlich auch angestellt war danach, war immer ein Datensammler, so die Datenkrake. Und hatte zum einen das Problem, er musste solide und meistens auch unter hohem Zeitdruck eine Datenqualität sicherstellen. Und das ist bei Version 96, die auf Version 98b umgeleitet wird, manchmal ganz schwierig mit einem S-Verweis, der
Ja,
noch aktuell
genau.
ist, verhalten. Und er hatte ganz, ganz wenig Zeit für die inhaltliche Arbeit. Vielleicht können das manche Controller auch gar nicht mehr, weil sie so lange Datensammler waren. Aber ich glaube zumindest mal, dass sich das geändert hat, dadurch, dass immer mehr Leute, Unternehmen diese Tools verwenden, dass sich dieses Rollenbild hoffentlich auch flächendeckend wieder mehr zum Business Partnering und zum Controller tatsächlich in seiner entscheidungsunterstützende, koordinierende Funktion dahin entwickelt hat.
Ja, gerade das fand ich, also ich habe selber, glaube ich, ich weiß es gar nicht, ich glaube 10 Mal geplant in meinem Leben in Großkonzernen, ne? So 10 Jahre lang habe ich Planungen gemacht. Das war immer, ne, so dieses typische, oder zumindest jetzt beim Geschäftsjahr, wo wir unterwegs waren, manche haben ja auch im Sommer das Geschäftsjahr endend, waren wir ja so ab August so langsam sind wir in die Planung, haben uns mal Gedanken gemacht und dann irgendwann Ende September, Anfang Oktober ging es dann los und dann meistens im November noch schnell einmal nochmal drüber bügeln, wenn irgendwas nicht passte. Und dann, damit das Ende November irgendwie von der Geschäftsführung irgendwie dann genehmigt wird und man dann praktisch im Januar mit dem Budget startet. Alleine dieses ganze Orchestrieren, also ne, wie viel E-Mail-Ping-Pong man hin und her schiebt, ne, wie oft man dann auch Verantwortlichkeiten, dann hast du ja auch so ein bisschen, du musst das ja auch menschlich irgendwie auf die Reihe kriegen, ne? Du hast ja so, ohne das despektiere den Menschen dagegenüber, so manche Bereichsfürsten, ich nenne sie mal so, ja, hast du da ja auch, die du auch noch irgendwie unter einen Hut kriegen musst, die vielleicht sogar ein, zwei Level höher sind als du und du stellst denen jetzt Forderungen, wann denn bitte die Daten da zu sein haben. Also
Natürlich.
dieser ganze Quatsch hast du ja auch. Und ich glaube, so, das ist ja auch das, was ich in der HANA, oder in der SAC immer gesehen habe, auch was du mal vorgestellt hast und andere auch bei uns hier im Netzwerk immer vorgestellt haben. Alleine glaube ich, diesen Scheduler-Effekt, also dass du da drin Aufgaben verteilen kannst und das System automatisch jemanden erinnert, ja, und ich nicht mehr daran denken muss. Alleine das war ja ein Riesenakt schon immer, in einem Großkonzern eine Planung konsolidiert irgendwie hinzubekommen,
Also das ist richtig. Du hast ja gerade Bereichsfürsten genannt. Ich würde es vor allem auch ganz oft
ne?
Funktionsfürsten nennen. Also viele
Ja.
Unternehmen sind auch funktional organisiert, den Vertriebsleiter oder Vertriebsvorstand, den HR-Leiter. Und Planung ist ja ein sehr interdisziplinärer, funktionsübergreifender Prozess. Ne? Der beginnt vielleicht immer an, ich möchte Kostenstellenbudgets haben. Dann beginnt das vielleicht erstmal mit einer Personalplanung. Und historisch gesehen kann es sein, dass die Personalplanung im HR-Bereich lag, die Kostenstellenplanung so die klassische Controlling-Domäne war. Und der Kostenstellencontroller vielleicht die Aufgabe hatte, beim HR anzurufen. HR hat aber gar nicht mit ihm gesprochen, sondern vielleicht mit dem Kostenstellenverantwortlichen direkt. Und diese Interaktion, wie du schon sagst, diese Schnittstellenbrüche, wenn du in verschiedenen Tools unterwegs bist, sind die erstmal da. Wenn du ein Tool bist, hast du wenigstens mal schon einen geplanten Interaktion miteinander. Und ich glaube, liegt halt einer der größten Innovationspunkte auch in einem Prozess, dass man diese Schnittstellenbrüche, Funktionsbrüche, Bereichsfürsten letztendlich löst. Und ich finde, im Vergleich zu unserem letzten Podcast, ich lege 2 Jahre her, ich glaube, da war gerade in der SAP Analytics Cloud die Workflow-Steuerung relativ neu, wenn sie nicht gerade erst rauskommt, bin ich mir ganz sicher. Und wenn ich jetzt mal gucke, wie ich heute Planungsprojekte mache, dann bin ich meistens mit einem BPMN, also mit einem Prozessdiagramm. Und dieses Prozessdiagramm stellt dann irgendwann mal in einer detaillierten Stufe diesen Planungsprozess dar. Und dann im zweiten Schritt gibt es auch eine RAKI-Matrix. Also immer noch die Frage, wer ist verantwortlich, dass wir eine Zahl kriegen und wer verantwortet die Zahl inhaltlich? Und ich muss sagen, das hat sich auch massiv geändert, dass ich das jetzt heute auch in der SAC abbilden kann. Die RAKI-Matrix kann ich abbilden, indem ich in Planungsaufgaben und Planungsprozessen Verantwortliche definiere für den Prozess und für Aufgaben, wer sie tun muss und wer sie reviewen muss. Und ich habe die Möglichkeit, diesen Prozess an sich mehrstufig mit Abhängigkeiten, mit Events, mit Automatismen abzubilden, sodass ich auch komplexere, vor allem auch mittelgroße Konzernstrukturen, große sowieso, abbilden kann. Ich finde auch das, wenn man sich zwingt, in so einem Tool zu arbeiten, zwingt man sich ja selber eine Struktur zu erstellen. Oft hat man ja so einen Planungskalender in Excel, den hat dann vielleicht auch der Controller, aber dann vielleicht der HRler nicht oder der Vertriebsverantwortliche. Und durch die Nutzung eines solchen Workflow-Steuerungen zwingt man sich in die Logik rein. Insofern die Logik abbildbar ist tatsächlich.
Ja, und auch, ich meine, du hast, klar bist du im Excel freier irgendwie, weil du die letzte Formel noch rauskramen kannst, die du irgendwann mal gelernt hast und alles Mögliche damit machen kannst, wo du ja in dem System schon so ein bisschen, und ich glaube, wir ein bisschen mehr gefangen bist, was du da wirklich machen kannst, aber es gibt ja gute Dinge, dass du auch einfach wenn du über 12 Monate planst, zum Beispiel sagst, mach mal 5% und der verteilt das dann auch sauber, weil du es nur einmal irgendwo nennst oder erwähnst in dem Tool. Und er macht das mal eben über 12 Monate oder über die 12 Zellen. Das sieht auch manchmal sogar aus wie im Excel, je nachdem, wie man das integriert und einbettet. Ich glaube aber, und da kommen wir gleich nochmal zu einer späteren Frage, es ist natürlich doch deutlich anders, ne? Also dieses Change-Thema, glaube ich, und auch Ängste, und man nimmt dem Controller oder auch wem auch immer, auch der Fachabteilung, dieses Excel-Thema weg, ist ja erstmal eine befremdliche Sache, ne? Und ich glaube, und wir kommen mal gleich noch so ein bisschen, gerade so ein bisschen Stolpersteine, das machen wir gleich als Frage 3, da komme ich dann nochmal darauf zurück. Aber ich glaube, das ist auch nicht immer einfach, ne? Und bei vielen läuft es dann doch nicht so rund oder die Technik wird nicht so akzeptiert, obwohl sie eigentlich ja einen guten Nutzen, stiften sollte, ne?
Ja, also das
Ja.
muss man auch im Learning sagen, 2 Jahre weiter. Man kann toolbasiert total glänzen, kann ganz viel erzählen. Aber es
Ja.
gibt ja noch die menschliche Komponente und die prozessuale. Und auch da im eigenen Leib erlebt, sag ich mal, in operativer Funktion noch bei Festo, wo wir Prozesse gemalt haben, die vermeintlich gewollt waren vom Vorstand, aber doch nicht umsetzbar waren so. Das heißt, vielleicht Visionen des Vorstands nicht gepasst haben, auf jeden Fall auch nicht den Prozess, den ich und andere designt haben. Aber diese Change-Komponente, vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, die ist wirklich nicht zu unterschätzen, denn ein Controller ist schon ein Gewohnheitstier und es sind ja nicht nur die Controller. Und es sind auch internationale Player oft. Genau.
Ja, nicht, dass ihr euch wundert. Wir hatten gerade ein bisschen technische Probleme, falls der Übergang jetzt ein bisschen holprig ist. Also Andreas und ich hatten uns ja gerade darüber unterhalten, dass das Change-Thema natürlich ein Riesenthema noch ist, wenn ich natürlich so einen Softwarewechsel mache. Aber da sprechen wir gleich nochmal drüber, was so Stolpersteine sind. Zuvor will ich eigentlich so ein bisschen auf die zweite Frage, die wir vorbereitet haben, und gerade so ein bisschen das Zusammenspiel der SAC mit der HANA. Ich glaube, da hast du, und manche benutzen das wahrscheinlich auch mit Nicht-SAP-Systemen, aber ich glaube, mit der HANA gerade hat das nochmal deutliche Vorteile. Was ist denn da so aus deiner Sicht diese Kombination SAC und HANA, was da so in den Projekten im Moment gang und gäbe ist?
Ja, also auch da, glaube ich, hat sich in den letzten 2 Jahren doch einiges getan. Also wenn man heute schaut, heute ist einfach S/4HANA da. Also es gibt genug Unternehmen, die heute S/4HANA nutzen, aber viele sind auch auf der Reise. Also da tut sich auch noch viel auf. Ne? Die SAC kam ja auf den Markt, da waren noch alle Unternehmen auf SAP
Genau.
ECC, also das R3, wenn man so möchte, mit oder ohne HANA-Datenbank und hatten vielleicht noch ein SAP BW als Quelle und dafür war es ja eigentlich auch gemacht. Aber der Anspruch war schon immer, Third-Party-Systeme anzubinden. Also ähnlich noch, ich lasse mich lügen, das war vielleicht 2019, vielleicht 2020. Da habe ich für ein E-Commerce-Unternehmen habe ich ein SAC-Planungsprojekt durchgeführt und die zentrale Datenhaltung kam aus Google BigQuery. Da gibt es einen Connector, man kann es problemlos aufbauen. Warum nicht? Microsoft-Datenbank, kein Problem. Schwierigkeiten sind dann eher sowas wie Infor-ERP, ein Sage-ERP oder ähnliches. Weil es einfach keine Konnektoren gab für diese ERPs, aber eigentlich immer auf die Datenbanken drunter. Nur wenn man eben auf Datenbanken zugreift, dann muss man den ganzen Business-Kontext meistens nochmal nachbauen. Das sind eben aufwendigere Schritte. Und da ist natürlich die Anbindung eines SAP-ERPs immer ein Träumchen gewesen. Ja, und jetzt bei S4. Also ist sehr interessant. Also zum einen sehr schön, weil sich S4 natürlich wahnsinnig weiterentwickelt hat. Also wenn man sich anguckt als Controller oder Finanzer, das Universal Ledger, also eine große Tabelle, ACDOC-A für die, die sich etwas auskennen, das ist eine Tabelle, die man letztendlich nutzt für die meisten Finanzplanungsthemen. Da kommen die Ist-Daten aus der sogenannten ACDOC-A. Und wenn man mit der Planung fertig ist, dann kann man die Daten auch ins ERP zurückschreiben, in die ACDOC-P. Und das ist viel einfacher, als wie es früher war, wo es einfach unglaublich viele Tabellen gab. Zumal die SAP schon ganz viele Schnittstellen bereitstellt, einfach heute, sodass diese Projekte einfach viel schneller sind. Spannend ist aber vor allem S/4HANA aus meiner Sicht, weil es ja verschiedene S/4HANA-Versionen gibt. Ich weiß nicht, ob das immer jedem bekannt ist. Also wir reden von S/4HANA und heute würde man sagen Private Cloud Edition. Ich sage immer, das ist die On-Premise-Variante. Also wenn man so möchte, das alte ERP mit einigen neuen Modulen, aber immer so, dass man es selber installieren konnte oder heute eben durch SAP oder dritte AWS Azure in der Cloud hostet. Technisch ist es das System, was ich auch unter meinem Schreibtisch auf dem Server installieren kann. So, und dann gibt es ja noch die S/4HANA Public Cloud Edition. Das war eigentlich ein ganz neues Produkt, nämlich eine Software-as-a-Service-Offering, so richtig, mit anderen Funktionalitäten, mit einem deutlich moderneren Tech-Stack, mit deutlich weniger Möglichkeiten zum Customization, also zum Anpassen. Da kann ich nicht so viel ABAP anpassen, wie wenn man es gewohnt ist aus der SAP-Welt. Und das Spannende hier ist, die Kunden, die auf S/4HANA Public Cloud gehen, die stellen eigentlich fest, S/4HANA hat gar keine eigenen Planungsfunktionen mehr. Das heißt, wenn man planen möchte in S/4HANA Public Cloud,
Ach.
muss ich zwingend mit einem vorgelagerten System arbeiten. Und das kann ein Excel sein, das kann eine SAC sein, das kann auch irgendwas anderes sein. Aber es gibt eben nichts Eigenes mehr und man baut sich eigene kleine Apps, sogenannte Extensions. Das ist bei der Private Cloud Edition noch anders. Und ich finde, das ist auch nochmal, muss man sich bewusst machen, verglichen vor 2 Jahren, da war die Lösung noch einfach, alle hatten SAP ECC. Heute sind alle auf S4, aber meine erste Frage ist mal, was heißt denn für Sie S4? Oder was heißt für Sie HANA? Sagen ja auch viele einfach nur.
Ich meine, ich glaube, der Heiko von Stiel hat das bei uns mal erwähnt, ne? Also Controlling sich die HANA. Wir haben ganz oft mit Buchhaltern über die HANA gesprochen, ne? Was dieser One Ledger und du hast jetzt nicht mehr FICO und so getrennt und so weiter, sondern bist einfach in dem, für die Accountants hat sich gar nicht so viel verändert. Aber für die Controller hat sich viel mehr verändert. Und da haben wir wenig erst am Anfang im Netzwerk bei den ganzen HANA-Implementierungen haben wir eher mal über den Accounting-Teil gesprochen, bis dann irgendwann Stiel auch mal gesagt hat, guck mal, es hat sich bei uns alleine das Thema, wurde da gesagt, warum ist denn dein statutarisches Ergebnis anders als mein, ne, aus der Management-P&L? Genau, diese auch Stunden und Nächte, die wir verbracht haben, irgendwelchen Leuten im Vorstand zu erklären, dass die eigentlich doch gleich sind und warum die Daten anders sind, das hat mich auch dann irgendwie schlaflose Nächte manchmal gekostet, das immer irgendwie da irgendwie zu erklären, glaube ich. Und das ist das erste Mal mehr oder weniger, dass du per Knopfdruck genau sehen kannst, dass das eigentlich zum gleichen Ergebnis kommt. Und du auch genau erläutern kannst, warum vielleicht manche Sachen exkludiert werden, weil man die nicht sehen braucht oder das ist Intercompany, linke, rechte Tasche oder so. Ne? Das kann man ja alles machen dann. Und auch relativ einfach sehen, dass das in der Management-P&L, in der internen Sicht vielleicht exkludiert wird, aber statutarisch nach außen gezeigt wird und dass ich deswegen einen anderen EBITDA habe. Ne? Alleine das ist auch ein Riesen, das hat erstmal nichts mit Planung zu tun, aber das ist so ein HANA-Thema, was vielen erst im Controlling später bewusst wurde. Ne? Ja.
Ja. Man muss sagen, wir Planer machen es ja einfach. Für uns gibt es die Reconciliation gar nicht. Accounting-seitig ist uns meistens ja eh irrelevant. Wir gucken auf die Controlling drauf und dann ist das halt die Wahrheit. Ne? Aber was natürlich auch ein schöner Seiteneffekt ist, wenn Unternehmen Richtung S/4 unterwegs sind und nicht unbedingt Brownfield machen. Brownfield ist ja manchmal nur ein endloses Update und Patchen, bis es eine S/4 ist. Im Zweifel auch ganz ohne Innovation. Also ist technisch möglich zumindest. Ist ja, dass man sich jetzt endlich mal Gedanken gemacht hat, was sind eigentlich meine Profit Center vielleicht? Was sind eigentlich die relevanten Marktsegmente? Ne? Also die COPA, wie sie früher ist, heute heißt es ja Margin Analyse in S4. Diese Sachen sind jetzt vorgedacht und vielleicht im S4 auch implementiert und es liegen auch Ist-Daten vor. Ganz oft in Planungsprozessen, das kann ich auch aus meiner Controlling-Zeit bestätigen, haben wir in der Planung diese Systeme uns überlegt. Also ganz oft startet ja so ein Planungsprojekt, wenn man sagt, hey, ich möchte endlich mal meine Business Units planen. Dann frage ich manchmal, ja, aber wisst ihr es denn im Ist-Job? Nee, wissen wir nicht, aber in der Planung müssen wir es irgendwie hinkriegen. Ne? Und dann baut man erstmalig vielleicht eine COPA, also eine Marktsegmentlogik mit sogenannten Profitabilitätssegmenten auf, Märkte, Produkte, wie auch immer, oder führt Profit Center in der Planung ein und hat diese Informationen im Ist gar nicht. Ne? Und jetzt haben wir hoffentlich die Zeit, wo viele Unternehmen im Zuge ihrer S4-Transformation vielleicht dieses Update, sag mal, ihre Prozesse auch in den System abgebildet haben, weil sich die Geschäftsmodelle deutlich verändert haben. Das macht das Leben für
Vor
den
allen Dingen
Planer ein
sollte man
bisschen einfacher.
sowieso, das ist ja, wir haben bei vielen HANA, jetzt gehen wir zwar ein bisschen von der SAC, wir kommen ja aber gleich zurück nochmal, dass das HANA-Thema viele auch wirklich sagen, dann jetzt doch mal die ganzen Z-Transaktionen vielleicht sein lassen. Du musst mir wirklich nochmal erklären, warum du die
Definitiv.
vor 20 Jahren in diesen alten Monolithen da irgendwie reingebastelt hast. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß, ne? Dass du früher so ein Riesenmonolith, also früher hat ja die IT eher gesagt, oh, bloß keine Satellitentools drumherum, alles in die SAP und keine Schnittstellen. Und heutzutage das ganze Thema API und Schnittstellen zu anderen Tools ist ja wesentlich einfacher geworden, selbst für Non-ITler, ja. Also das ist ja Low-Code teilweise, ja. Kann ich auch Quellen einfach anbinden, wenn ich die Rechte dazu habe, obwohl ich nicht programmieren kann. Also es ist gar nicht mehr so schwierig wie früher. Und in manchen Dingen machen wir uns nichts vor. Da ist die HANA wahrscheinlich auch noch nicht mal das. Da gibt es andere Tools, die stärker sind für diesen einen Unterbereich als das eigene Modul von der SAP. Und dann macht es vielleicht auch durchaus sogar Sinn, wieder Dinge zurückzubauen, aus dem alten ECC oder aus dem alten R3 rausnehmen, weil alles rund um Kunden in Salesforce und so weiter vielleicht besser aufgehoben ist und man natürlich gewisse Sachen rüberspielen kann dann und dass man vor allen Dingen nicht mehr diesen Fehler macht. Ne? Viele konnten ja nicht mal mehr ein Software-Update machen, weil die dann erstmal 3 Jahre lang ihre Z-Transaktion testen mussten, ob die danach noch funktionieren, wenn sie jetzt hier das neue Patch einspielen oder so. Also das sollte sich jeder zu Herzen nehmen, da doch nochmal drüber nachzudenken, warum nicht der Standard der SAP irgendwie gelten könnte. Ne? Ja, Riesenthema.
Ja. Das ist auch ein guter Punkt für die Planung. Also ich bin, die SAP spricht immer vom Clean Core Ansatz. Das heißt, diese Z-Transaktion, die du sagtest, ne, letztendlich zurückbauen und jetzt als Erweiterung neben das SAP-Produkt bauen und damit eher eine Suite generieren. Selber spricht sie ja auch schon nur von der Business Suite. Also die SAP ist zurück zu dem Sprech, den es früher schon in den 90ern gab. Kunden kaufen jetzt eine Suite an Produkten und ein Teil dieser Produkte kann ja auch was Selbstgebautes sein. Und eine Planungsplattform auf der SAC würde ich auch als Teil dieser Suite dann sehen, ne? Custom. Aber wenn wir nochmal auf die SAC zurückkommen, auch da gab es so 2 Innovationen, die auch darauf einzahlen. Also die SAC selber hat selber sehr viele Schnittstellen bekommen. So, Schnittstellen, die in 2 Richtungen relevant sind. Zum einen, wenn man sich mal anguckt, das Thema Datenintegration. Wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, man kann sehr viele andere Non-SAP oder auch SAP-Systeme anbinden. Auch im SAP-Kosmos sind es ja viele. SuccessFactors, S4, Public Cloud, Private Cloud, ECC, you name it. So, das sind Sachen, die ich oft eigentlich aufwendig sein können. Man muss Daten harmonisieren, die Kundennummern sind unterschiedlich, man muss die Daten einfach überhaupt mal zusammenbringen, zu integrieren. Und die SAP hatte ja auch Produkte. Früher gab es ein SAP-Business Warehouse, das war so das Go-To. Man hat ein bisschen BW aufgebaut. Heute ist es die SAP Datasphere oder wenn man jetzt, wir sind heute im April, Juni 25, die Business Data Cloud als Suite. Ne? Und in der Business Data Cloud ist die SAP Analytics Cloud ein Teil des Offerings und SAP Datasphere. Früher hieß die mal SAP Data Warehouse Cloud. So, und die Datenintegration kann man heute eben sehr gut in der Datasphere machen, zumal man die mitkriegt, wenn man jetzt sozusagen die Business Data Cloud kauft. Und die SAC lagert dann die gesamte Datenhaltung auch in die Datasphere aus. So, und hat da Schnittstellen gebaut zwischen diesen beiden Produkten, die es früher nicht gab. Die Datasphere war vor 2 Jahren noch nicht groß relevant. Ich habe die ersten Projekte gemacht, aber in der Planung war es nicht relevant. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, über eine sehr starke Data-Plattform-Lösung, das ist mehr als ein Data Warehouse, auch sehr umfangreiche Integrationen zu machen und auch Funktionen zu nutzen, die so eine Datenplattform kann. Die Datasphere zum Beispiel hat sehr umfangreiche Machine Learning Libraries, Klassifikationen, Zeitreihenvorhersagen, Sachen, die in der SAC eher so für den Business-Nutzer gebaut worden ist, nur so ein bisschen clicky bunty, ich glaube, ich habe vor 2 Jahren auch schon gesagt, sind da sehr massiv ausgeprägt und wir können da sehr tolle Zeitreihenvorhersagen machen. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Schnittstelle. Auch da merken wir schon, dass da sich technisch viel getan hat. Und ähnlich wie bei S4, sagtest du ja gerade, man kann vielleicht auch Sachen außerhalb des S4s machen, vielleicht in besser, spezialisiertere Tools. Und so ist es in der SAC-Planung auch. Nehmen wir mal ein Beispiel, Investitionsplanung. Ja, es gibt verschiedene Arten, wie man Investitionsplanung umsetzen kann. Ich kann einfach sagen, ich bin Kostenstelle oder Profit Center X und ich plane für nächstes Jahr Investitionen in Maschine, also Anlage 1, in geringfügige Wirtschaftsgüter, Laptop 2 und so weiter und plane das in Summen, also in Summe 1 Million Maschine und 20.000 Laptops. Oder ich kann natürlich jedes einzelne Item planen. Maschine 1, Maschine 2, Laptop für Dennis, Laptop für Andreas. In der Praxis gibt es alles. Manche möchten es eben gerne in der Planung machen und wollen es vielleicht auch ins ERP zurückschreiben. Jetzt kann ich das in der SAC bauen. Und die SAC hat da sehr umfangreiche Scripting-Funktionen bekommen. Also ich kann heute sehr dialogbasiert machen. Du drückst auf den Knopf, ein Pop-up kommt. Ich gebe dir ein Dropdown-Menü, was für eine Art von Anlage ist das. Und erzeuge Stammdaten, also die Maschine 1, die erzeuge ich in der Planung. Das ging vor 2 Jahren vielleicht maximal rudimentär, soweit ich mich erinnere. Aber ich kann heute auch sagen, Mensch, da gibt es zum Beispiel eine Low-Code-Plattform. Die kann von Microsoft sein, die kann von SAP sein, das wäre jetzt SAP Build Apps als Beispiel. Und ich kann auch da eine kleine App bauen und diese App per Schnittstelle mit der SAC verbinden und Daten rausnehmen aus der SAC und wieder reinschreiben in die SAC. Sodass ich eben Teile der Planung auch aus der SAC auslagern kann, wo sinnvoll, Investitionsplanung wäre so ein Case, Personalplanung ist manchmal so ein Case, wenn es Mitarbeiter scharf ist, und in ein vorgelagertes Tool wieder schieben, was auch cloudbasiert ist, was gute Schnittstellen hat, aber ich muss nicht in der SAC bleiben. Was soll ich damit sagen? Die SAC ist wirklich eine Plattform geworden. Sie kann die Datenhaltung nach unten auslagern und sie kann auf der Horizontalen auch Teile des Planungsprozesses in andere Apps auslagern, ne? Und sowieso schon immer ins S4 auslagern. Und ich finde, das ist auch eine schöne Innovation, dass man sich da so geöffnet hat. Ich fand das immer sehr risikobehaftet, weil wie schnell hast du dann die SAC nur so als Datenhaltung etabliert? Aber ich finde es sehr differenzierend am Markt, weil ich einfach die Chance habe, mit anderen Tools, egal welches ist, ich würde natürlich jetzt nicht einen JEDOX oder Anaplan oder sowas einführen. Das ist auch kostentechnisch unsinnig. Aber vielleicht habe ich eine kleine Power-App.
Ja, und weil, dann ich die wo Daten du das gerade sagst, weil wir hatten schon ein paar Mal das Thema im Microsoft-Universum. Da hast du ja gerade die, ich sag's mal auch, PowerSuite, ne? Und da hast du dann dein Dataverse, ne? Was dann DataSphere bei der SAP ist, ne? Und da hast du ja Power Automate und auch Power Apps. Und da gehen auch immer mehr Leute hin und bauen gerade auch für den Plan oder für ihr Power BI sogar, dass die hingehen und kleine Apps bauen, um Informationen einzusammeln, die dann automatisiert praktisch in die BI fließen, ne? Und das hat die SAP, ne? Das hattest du mir schon mal gesagt. Ich finde das eigentlich ganz spannend. Und viele wissen das immer noch nicht, so eine innerhalb der SAC kannst du sowas praktisch auch bauen, kleine Apps, gerade für den Planungsprozess, finde ich das super spannend, weil manchmal will ich ja nur sehr rudimentäre Sachen einsammeln, da muss ich, und da ist vielleicht sogar ein Excel nicht, weil es nicht angebunden ist, ist so eine App vielleicht sogar noch viel spannender, ne, an der Stelle.
Ja, also da hat sich wirklich viel getan und ganz ehrlich, manchmal will man vielleicht auch keine SAC-Lizenz bezahlen, da kann das auch nicht helfen. An der Stelle. Ich denke mal so an so einen klassischen Fall, du hast 10.000 Kostenstellenplaner, weil sich da wirklich das Pricing massiv geändert hat. Das ist jetzt wirklich nutzerbasiert. Aber das sind alles so kleine Workarounds, wo sich so ein Ökosystem geschaffen hat. Das war vor 2 Jahren, war man noch sehr stark an dem Kernprodukt SAC an der Arbeit, in meinen Augen. Jetzt erweitert man oder baut man das Ökosystem. Man hat es ja auch umbenannt, Business Data Cloud. Da steckt ja schon viel mehr drin. So. Man kann Business und Daten irgendwas tun. Ne? Du könntest vielleicht auch Business Data und Planning Cloud nennen. Aber ich finde eine ganz tolle Entwicklung, was die Technologie wirklich angeht. Ich glaube, da ist man ganz weit geworden. Ne? Also, aber es ist immer auch nur die halbe Miete, muss man sagen, in der Planung, weil Technologie ist ja das eine. Und wir haben ganz am Anfang ein bisschen gekratzt, das Thema Probleme und Schwierigkeiten. Man hat ja auch mal die menschlichen Komponenten und so drin und da hilft Technologie auch immer nur so ein bisschen.
Ja, das ist eine super Überleitung und wir müssen gleich aber auch nochmal zu den ganzen Begrifflichkeiten, die du gerade allen um die Ohren gehauen hast, das machen wir gleich nochmal in Frage 4, was so die Zukunft ist. Wir bündeln das nochmal so ein bisschen, auch die neuen Begrifflichkeiten und auch was die Reise der SAP überhaupt ist, in welche Richtung die geht, das machen wir gleich noch. Jetzt kommen wir mal genau zu dem, was du sagst, weil nicht alles läuft ja immer reibungslos. Ja? Das hast du wahrscheinlich selber erlebt in vielen Projekten auch. Und welche Stolpersteine habt ihr denn so bei der Einführung und der Nutzung? Und was war so ein bisschen rückwirkend deine Learnings? Du hast ja viel von Change, ne? Leute, man nimmt denen irgendwie was weg, gibt denen was Neues, wird das akzeptiert? Was ist denn da so ein bisschen?
Also ich glaube, jeder kann erstmal nachvollziehen, Garbage in, Garbage out. Das Prinzip kennt, glaube ich, jeder. Ja. Schlechte Stammdaten, schlechte Ist-Daten führen immer zu schlechten Planungen. Muss man, glaube ich, keiner erzählen. Haben wir wahrscheinlich sogar im letzten Podcast auch schon gesagt. Da hat sich natürlich nichts geändert. Jetzt, wo wir mehr S4-Unternehmen haben, S4-basierte Unternehmen und alles das ein bisschen mal auf den Prüfstand gestellt haben, ist natürlich die Qualität bei diesen Unternehmen vermeintlich besser geworden. Aber ich glaube, das ist immer noch ein Stolperstein in vielen Projekten. Und um es einfach nur praktisch zu machen, es geht ja nicht darum, dass irgendwie eine Zahl falsch ist. Der Umsatz ist 180 statt 200. Es sind Themen wie Kundenstammdaten fehlen einfach, weil die Kunden dreimal im System drin sind und dreimal verbucht werden. Umsätze sind vorab völlig falsch verbucht werden auf Kostenstellen und tauchen einfach da auf und müssen bereinigt werden. Und das sind dann so Aufwände, die man dann in der Planung bereinigen möchte. Und hat man erstmal ein riesen Datenaufbereitungsprojekt, bevor man die Daten dann als Baseline für die Planung nutzen kann. Das sind oft so konkrete Probleme, die man letztendlich sieht. Aber weiterhin bleibe ich der Meinung, und das muss ich fairerweise sagen, auch kritisch sagen, auch in meiner operativen Zeit im Controlling, Change ist wirklich die größte Herausforderung. Ich sage immer, wenn ich die SAC vorstelle, jetzt haben Sie die Technologie kennengelernt, wie sieht denn Ihr Change-Ansatz aus? Ne? Weil wir können gerne ein Technologieprojekt machen, aber letztendlich ändern wir ja einen Prozess. Und dafür muss man erstmal einen Soll-Prozess definieren, vielleicht den Ist-Prozess vorher verstehen mit all seinen Pains und möglichen Gains. Und dann muss man aber überlegen, wie sieht die Kommunikation aus? Also jetzt sage ich ja, meine Unternehmenssteuerung ist anders. Ich führe Business Units an. Und du, lieber Vertriebsverantwortliche, entscheidest gar nicht mehr, wie der Plan aussieht und wie das Incentive deiner Mitarbeiter aussieht, sondern du musst dich mit den Business Units abstimmen oder die Business Units haben die Vorfahrt, die sagen dir jetzt bitte, welchen Umsatz du zu liefern hast. Und das kann ich tooltechnisch ganz einfach umsetzen. Ne? Aber wer erklärt das dem Vertriebsleiter und den Mitarbeitern zu seiner neuen Rolle? Wer empowert diese Business Unit-Verantwortlichen, welche Rolle sie jetzt gerade haben und für diesen Change her? Und ich finde, das ist in der Prozessberatung ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ganz wichtig ist auch der Schritt, wenn man überlegt, okay, jetzt habe ich diese Rollen vielleicht klargezogen, die Planungsmethodik und den Prozess auch zu erklären. Also du bist ja jemand, der sich sehr gut mit dem Thema treiberbasierte Planung auskennt. Mhm. Das macht nochmal einen Unterschied, ob ich, nehmen wir mal als E-Commerce-Beispiel, mich unterhalte über einen Marketing-Spend und eine Ratio, was ich Cost of, wie heißt das, Return on Acquisition Spend, also den Rücklauf für die Werbeausgaben, die ich letztendlich habe, das plane. Oder wirklich meine Google Ads von 5.000 Euro, 10.000 Euro hier, 25.000 Euro plane. Ne? Weil du willst vielleicht später auch diese KPI messen. Wie viel hast du ausgegeben? Wie groß war deine Conversion? Ja. Die Conversion wird vielleicht beeinflusst durch eine gute Werbeanzeige. Ne? Also misst man später, wie gut war die Conversion, wie gut war deine Werbeanzeige. Und auch da muss man Leute darauf vorbereiten. Du wirst nicht gemessen über das, was du ausgibst, sondern welche Conversion du erreichst. Und das wird in der Planungs-, spätestens in der Eingabemaske, wenn du Conversion Rates eingibst, von dir her verlangt. Mhm. Also auch dieser Change muss da sein in der Methodik. Und dann habe ich natürlich das Tool an sich. Und wenn ich jetzt jahrelang Excel gemacht habe, vielleicht sogar meine Daseinsberechtigung war, dass ich eine Datenkrake bin, und jetzt muss ich das gar nicht mehr, dann brauche ich ja erstmal eine andere Rolle. Ich muss mich vielleicht wieder viel mehr oder darf mich erstmal viel mehr wieder mit meinem Geschäftspartner, was ich mit meinem HR-Bereich, mit meinem betreuenden Vertriebsbereich auseinandersetzen. Und das muss ich wollen und darauf muss ich auch vorbereitet sein. Vielleicht kann ich das auch gar nicht. Oder vielleicht, ne, ich nehme vielleicht auch Wertschätzung weg, weil ich war ja vorher so gut, weil ich so schnell diese Excel zusammenbringe. Ich mache die schon seit 10 Jahren. Ich weiß genau, wie es funktioniert. Und wenn ich weg bin, kann es keiner. Und darum bin ich wichtig. Dieser Change, der passiert ja auch. Und den darf man wirklich nicht unterschätzen, wenn man so Prozesse angeht. Das ist gilt bei S4-Projekten sicherlich noch viel mehr. Aber es gilt eben auch sehr, sehr stark bei Planungsprojekten. Und ich erlebe immer wieder, dass das unterschätzt wird. Oder auch wenn ich solche als Berater Angebote mache und manchmal eine zu große Zahl dran steht, dann muss ich immer erklären, ja, wissen Sie, die Technologie ist das, aber das ist die Prozessberatung und das ist der Change, der dazu kommt. Oder machen Sie den komplett? Und natürlich muss immer jedes Unternehmen das auch selber machen. Aber wenn man es ja meistens ja noch nie gemacht hat, fehlt einem der Erfahrungswert, wie aufwendig das eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst aus deinen Beratungs- und Diskussionsterminen, die du hast, dass Change Management immer auch mindestens, sagen wir, 30% wahrscheinlich der Mieter ist. Ne?
Ja. Und das ist auch, das sind ja viele und beziehungsweise oft ist ja das Thema, was du gerade sagtest, ich war da in dem Excel-Thema der Schnellste, der Beste, der Fitteste. Ich konnte die auch gut erinnern, schick mir mal die Daten und sobald die da sind, habe ich die ruckzuck in das Konsolidierungssheet gepackt. Damit war meine Aufgabe aber dann erledigt. Jetzt ist es aber anders. Ne? Jetzt genau diese Thematik ist voll integriert. Das muss ich gar nicht mehr machen. Ich muss die nicht mal mehr erinnern. Das macht das, ne, das Tool nervt den so lange, bis er das eingetragen hat. Und ich sehe sogar, welche meine Pappenheimer sind, die noch nicht geliefert haben. Also auch der Eskalationsfaden ist, glaube ich, oder der Weg ist einfacher, weil man genau sehen kann, wer da nicht liefert oder so. Jetzt ist aber die Zeit, die du ja dann sagst, ich habe ja vorher mich schon beschwert, dass dieser Planungsprozess ist so aufwendig, ich habe gar keine Zeit, mich um die Zahlen zu kümmern. Jetzt hast du das aber. Und jetzt geh doch mal hin, weil derjenige, der im Vertrieb, in der Logistik, in der Produktion da was eintippt, der wird mit Sicherheit auch ein Begleitsheet haben. Ja, der wird die Zahlen dann nicht teilweise aus dem Kopf. Der kann vieles aus dem, was die SAC dir da gibt. Hier, das sind die 12 Monate, keine Ahnung, bis ins kleinste Detail von den vergangenen 12 Monaten. Aber die Mathematik dahinter, der hat dann teilweise doch nochmal Excel-Sheets oder irgendwas, wo er was drin berechnet, wo er sich die Plausibilität herholt. Und nimm dir doch die Zeit, und werde zum Experten, dass du wirklich mit der Produktion, mit der Logistik, mit den einzelnen Fachbereichen auf Augenhöhe und denen auch wirklich helfen kannst, performanter zu werden. Du hast ja vielleicht sehr frischer Wind, du bringst ja auch eigene Ideen mit deiner BWL-Controlling-Instanz in deinem Kopf, so wie du an Dinge rangehen würdest. Und ich glaube, dann bist du auch gern gesehen, weil du auch auf einmal deren Sprache sprichst und nicht nur ständig, gib mir mal die Zahlen, ich brauche das und ich brauche das auf Kostenstellenebene, sondern ich möchte ja verstehen, warum du, keine Ahnung, bei dir kostet eine Stunde Produktion so und so viel Euro oder eine Stunde Logistik kostet dich so und so viel. Wie kommst du denn zu dieser Zahl? Und ich glaube, das ist auch ein großer Change und manche Controller, du hattest das mal kurz erwähnt vorhin, die können das, glaube ich, nicht. Weil die so sehr,
der Muskel ist etwas geschwächt. Ne?
Entweder das, die wollen es auch vielleicht nicht. Da musst du, also um dieser Business-Partner zu werden, willst du weiterhin der Zahlenknecht bleiben oder, ne? Also ich meine das nie despektierlich. Oder ich möchte meine Routine, jeden Tag das Gleiche, oh Gott, ich will gar nicht da vorne an vorderster Front mit denen rumdiskutieren und manche wollen das. Also da muss man, glaube ich, auch sogar auch da dann neue Rollen sogar so ein bisschen finden, wie dieser Budgetprozess dann abläuft. Ne? Ob einer im Hintergrund immer noch das im System macht und der andere eher ausdiskutiert.
Ja, also sicherlich ein anderes Rollenprofil, aber es muss man den Controller ja mal ein bisschen in Schutz nehmen. Das Schöne ist ja, wenn man mal so eine Planungsplattform denkt und man spricht dann nicht mehr von FP&A, also Financial Planning Analysis, sondern XP&A, ja, sozusagen Extended. Und der Controller oder der CFO-Bereich ist ja meistens der Prozessowner für die Budgetplanung. Jetzt haben wir aber Teilplanung, Personalplanung, Vertriebsplanung, Umsatzplanung, Investitionsplanung. Und da gibt es natürlich auch andere Fachbereiche, wenn wir mal funktional organisiert sind. Man kann es ja auch divisional organisieren. Es gibt dann BU1-Planung und die BU2-Planung, die zusammen zur Konzernplanung werden. Gibt es natürlich auch Prozessverantwortliche, die man in diesem Bereich suchen kann. Also spricht überhaupt nichts dagegen, im HR die Prozessverantwortung zu verantwortlichen und auch die Gestaltungsmöglichkeit und auch die, das Tool letztendlich. Ne? Man kann eine schöne Teilplanung bauen in der SAC zum Beispiel. Und dann hat man im HR jemanden, der Prozessowner ist. Und diese Person muss dann diese Fähigkeiten entwickeln. Und es kann natürlich auch gerade da so sein, weil die vielleicht vorher ein ganz anderes Profil hatten und solche Leute noch gar nicht an Bord hatten, Spezialisten für ganz andere Bereiche im Fokus hatten, dass diese Fähigkeit noch gar nicht entwickelt haben. Und das ist natürlich auch ein Change-Aufwand, dass man erstmal dann dort eine Person enabled, vielleicht auch erstmal identifiziert, also nicht jeder im HR-Bereich mit hunderten von Leuten. Ja, klar. Ne, oder einen HR-Controller ausbildet, der vielleicht sowieso mal notwendig war. Ne? Und der sitzt dann vielleicht auch im HR-Bereich. Also das ist nicht nur ein Controlling-Thema, aber ich glaube schon, ich will ja keinem meiner sozusagen Ex-Kollegen nahe treten, die heute noch im Controlling sind. Ich glaube schon, dass dieses Business-Partnering, das ist natürlich jetzt immer omnipräsent und das gibt es ja schon seit Jahren, aber ein Business-Partner ist auch eher ein etwas extrovertierterer Typ als ein klassischer Controller, der vielleicht introvertiert ist. Und gerade im Bereich der Planung musst du das dann vielleicht auch sein, weil du willst ja auch in deiner, ich glaube, Kilger war es, Entscheidungsunterstützungsfunktion beraten. Dazu muss man eben auch auf den Fachbereich zugehen, auf seinen Businesspartner.
Ja, spannend. Ja, ja, das hören wir immer wieder. Also, und ich glaube, das ist ja jetzt sowieso nicht erstmal per se ein SAC-Thema, sondern überhaupt, wenn du deinen Planungsprozess in andere Richtungen bewegst, ist das immer, es menschelt halt einfach unheimlich, auch bei neuen Systemen. Also, das mal, weil das hatten wir vorhin mal bei Frage 1 so ein bisschen begonnen. Ich glaube, das passt jetzt hier ganz gut und ich glaube, jeder kann sich so ein bisschen vielleicht das auch Revue passieren lassen, was bei ihm dann so, auch bei anderen Tools vielleicht immer wieder im Change typischerweise und dass man dem genug Aufmerksamkeit einfach gibt und das nicht so abtut, weil manche haben mehr damit Probleme, manche, die kennen das ständig, dass sich neue Tools auf dieser Welt auftun und benutzen die auch sofort, weil sie den Nutzen auch kennen und das wollen, aber da, wie gesagt, da muss man, glaube ich, einen vernünftigen Prozess irgendwie finden. Kommen wir mal, weil wir haben ja schon ziemlich viel Content aufgenommen, kommen wir mal langsam zu Frage 4. Und du hattest jetzt im Laufe des Gesprächs alle möglichen Begrifflichkeiten genannt, wie es früher mal hieß, wie es jetzt heißt. So mit dem Blick nach vorne, welche Funktion und Weiterentwicklung der SAC oder auch der Gesamt-SAP, ne? Ich glaube, dazu werden wir auch nochmal irgendwann jetzt im Winter irgendwann einen Zirkel, glaube ich, nochmal machen, wo wir im Netzwerk alle einladen, wo du dann nochmal live kommst. Aber vielleicht hier so ein bisschen an der Stelle schon, wo siehst du denn die Reise der SAC und SAP, in welche Richtung das alles geht. Du hast alle möglichen Cloud-Varianten gerade genannt, irgendwie so, vielleicht kannst du das nochmal sortieren.
Ja, also fangen wir mal mit der Sortierung an, dann schaffen wir mal eine gemeinsame Baseline. Also ich habe vorhin gesprochen von der SAP Business Data Cloud. Das ist, sage ich mal, Juni 2025, das Analytics-Produkt der SAP. Also wenn man heute auf die SAP-Webseite gehen würde, würde nach SAP BDC Business Data Cloud suchen, dann würde man die finden und letztendlich ist es aber eine Suite an Produkten. Da ist enthalten die SAP Analytics Cloud, über die wir gerade die ganze Zeit reden. Die kann man auch noch Standalone kaufen, stand jetzt. Und viele haben sie ja Standalone, also alleine. Da ist enthalten SAP Datasphere, das ist, wenn du möchtest, die Datenplattform, das Data Warehouse, wenn man es möchte, wo man Daten integrieren kann, groß speichern kann, drin. Da ist dabei SAP Databricks, das ist eine Lösung, mit der man sehr viel Data Science machen kann, sehr viel Python entwickeln kann und das auch wieder nutzen kann, gerade auch für die Planung, ist durchaus interessant. Wir haben dabei sogenannte Inside-Apps. Inside-Apps sind von SAP vorgefertigte Dashboards, Programme, die einfach schon fertige Analysen bieten, wie zum Beispiel eine Working Capital Analyse, da ist einfach schon alles vorgedacht, installierst das, fertig, man zahlt dann auch pro App. Und das SAP BW, wenn man so möchte, ist da irgendwie auch mit begrifflich zumindest drin. Technologisch natürlich was ganz anderes. Alle anderen sind Cloud-Lösungen, BW ist natürlich keine klassische Cloud-Lösung. So, das ist die Business Data Cloud. Also nochmal, Oberbegriff, SAC ist ein Datasphere, haben wir vorhin benannt, ist ein Teil davon. So, Und das ist auch die Strategie in der Analytics-Welt von SAP, die ich wahrnehme, dass man jetzt wieder diesen Suite-Ansatz hat, hat verschiedene Produkte gebaut, alle auf einem einheitlichen und, finde ich, sehr modernen Tech-Stack. Wir wissen ja, die SAP hat immer wieder zugekauft, Business Objects, selbst ja. ZBW, alles waren so nicht eingewickelte, aber später ja. integrierte Lösungen, das ist alles jetzt selber entwickelt. Ja, außer Databricks, das ist nur eine OEM-Variante. Wenn du möchtest. Und ich glaube, da geht auch die Strategie hin, dass man das weiter verkauft. Es ist auch so, dass Stand heute es ein gemeinsames Pricing gibt. Also ich kann dann die BDC lizenzieren, userbasiert, also je nachdem, was ich verbrauche dort. Man hat nicht mehr dieses starre Konzept mit, ich kaufe 5 Planungsnutzer, 5 BI-Nutzer und so weiter. Das ist alles, ist nicht mehr da. Ja? Das ist strategisch wichtig. Wenn man sich das technologisch anguckt, dann hat die Business Data Cloud einen sehr hohen Stellenwert bei der SAP. Also auch wenn man sich mal so diese Folien anguckt, da gibt es so eine schöne Blume. Ich habe sie dir vielleicht schon mal gezeigt. Da ist Business Data Cloud ganz in der Mitte, weil sie sagen, naja, da liegen die Daten drin. Und wir sind ja, die SAP ist, hat einen Fokus auf effiziente Geschäftsprozesse. Das ist ihr Anspruch. Ne? The best run SAP, wenn ihr noch kennt.
Ja, ja. Ja.
Und AI ist ein ganz großer Bringer für Effizienz. In unserer Wahrnehmung, ich nehme das Schlimmste auch zu. Ich glaube, da gibt es auch diverse aktuelle Stunden dazu und auch wahrscheinlich auch schon im Podcast. Aber AI kann nur funktionieren, wenn du gute Daten hast. Und darum ist diese Datenschicht über die Business Data Cloud für SAP strategisch wichtig, damit sie noch einen Schritt weiter in der Effizienz kommen und AI sauber einbetten können. Mhm. Und da gehört ganz viel dazu. Dazu gehört eben diese Business Data Cloud als Suite zu haben mit allen Aspekten, die du hast. Dazu gehört aber auch zu, AI die Geschäftsdaten verständlich zu machen. Denn die AI, nehmen wir mal so ein GPT, das weiß natürlich nicht, was das Feld 0 Customer ABC ist. Und das weiß auch nicht, dass es vielleicht einen Belegkopf gibt und eine Belegzeile in einer Rechnung. Also da steht vielleicht drauf, ne? Wir verkaufen Ihnen ein Stück Metall. Mhm. Und darunter gibt es dann verschiedene nochmal Items, ne? Aluminium, Kupfer und so weiter. Ne? So, und das sind verschiedene Tabellen im SAP im Zweifel. GPT kennt das ja nicht. Ne? Mhm. Also muss man einem so Large Language Model, einem GPT, den Business-Kontext mitgeben. Wir haben Rechnungen und das gibt es einen Belegkopf und Belegzeilen. Ne? Wir haben einen Businesspartner. Ein Businesspartner kann ein Lieferant sein, kann aber auch ein Kunde sein, kann auch beides sein. Ne? Mhm. Und dieser Business-Kontext, da hat die SAP ein Produkt gebaut, das nennt sich SAP Knowledge Graph. Also kann man sich so vorstellen, man verbindet einfach Wissensdatenknoten. Mhm. Für die, die das schon länger dabei sind, Ontologien wäre so der Begriff vielleicht, oder Web3. Ne?
Ja.
Und das ist so die Basistechnologie für die Nutzung in AI. So, und das, da hat die SAP jetzt in der Business Data Cloud schon ganz schön vorgelegt. So, wenn man jetzt mal an die SAC denkt, dann sehe ich einfach das, oder was ich mir wünschen würde, ist, dass wir da noch viel mehr AI in der Planung dann auch nutzen. Wenn wir gucken, heute haben wir die Möglichkeit mit Just Ask, das ist eine Lösung, da kann ich die SAC in Textform fragen, wie war mein Umsatz gestern mit Kunde AY? Und der sucht mir dann durch die verschiedenen Datenmodelle, die er auf die er Zugriff hat, sucht er mir schon aus und macht mir schon ein Diagramm. Mhm. Und vielleicht kommentiert das auch so ein bisschen. Aber das ist noch ein bisschen holprig. Man muss schon genau sagen, was und in welchen Datenmodell. Und SAP hat mit SAP Joule einen Chatbot gebaut, der über alle SAP-Anwendungen, also alle modernen SAP-Anwendungen, SuccessFactors, deren Businessportal nennt sich Workzone, S4HANA, SAC, Datasphere kommt gerade, mit dem man interagieren kann und der kann dann auch mit diesem System interagieren. Und das kommt jetzt gerade und da würde ich mir künftig wünschen, dass ich auch wirklich sagen kann, mach mir doch ein Planungsszenario oder bitte plane doch bitte folgenden Wert von 5 ein, dass ich das in meiner Sprache machen kann und mich nicht unbedingt in Planungsmasken bewegen muss. Ne? Und ich glaube, da geht die Reise hin und ich glaube, sie geht auch innerlich dahin. Wir haben ja, ich habe vor 2 Jahren dann auch kurz diese Predictive, ich sagte vorhin, Clicky-Bunty-Funktion gesehen, ja. So ein bisschen Forecast kann ich machen, aber nicht viel. Da geht natürlich viel mehr durch die Akquisition von Databricks, durch die, ich hatte vorhin diese Integration zur Datasphere erwähnt, wo ganz viel Machine Learning möglich ist, dass wir da viel stärkere KI auch letztendlich drin haben.
Und
also diese Reihe sehe ich,
ja.
Dass sie passiert und dementsprechend das Thema Business Data Cloud relevanter wird, damit auch die SAC in der Planung.
Und das wäre ja, Das wäre ja mein Wunsch, weißt du, dass es in diese Richtung geht. Weil irgendwann möchte ich ja mal, dass wenn wir von KI, AI oder sonst was reden und wir reden darüber die Rolle des Controllers zusammen mit der Maschine, dann möchte ich irgendwann über Forecasts reden, die von der AI oder KI generiert wurden, wo ich auch wirklich von Forecasts sprechen kann, die auch wirklich sowas liefern in der Art und Weise und dass ich da praktisch die Maschine als Tutor benutzen kann. Ne? Also auch gerade Simulationen, die ich heute noch mühevoll mathematisch verformeln muss oder so, wo du dann sagst, ganz ehrlich, liebe, wer auch immer das nachher ist, liebes GPT, guck dir mal bitte von dem und dem Produkt und ich spreche das wirklich so mit dem, ne? Also wie mit einem anderen Menschen, guck dir mal bitte das und das Produkt an, die letzten 3 Jahre und kannst du mir mal einen Vorschlag machen, wo du wahrscheinlich siehst, wo die Reise hingeht. Also was du heutzutage ja wirklich mit ChatGPT machen kannst, da haben wir ja ein Datenschutzthema, deswegen ist das auch nochmal so spannend, wenn die SAP endlich aus dem Quark kommt, dass zumindest die SAP benutzen, jetzt erstmal DSGVO, datenschutztechnisch oder so, weil sie sowieso schon die Daten alle auf der gleichen Azure Cloud dieser Welt oder was auch immer liegen haben, dass wenn der Bot dann noch darüber läuft, ich nicht nochmal ein zusätzliches Datenthema bekomme, aber dass ich auch juniorere Controller mit einer komplexeren Planungsaufgabe beauftragen kann, mal die Logistik zu challengen oder die Produktion oder mal zu simulieren und das alles per Prompts. Also das wäre ja ein Traum, wo wir dann irgendwann hingehen mit der ganzen Anwendung. Ne?
Sehr komfortabel. Ich würde da vielleicht, wenn ich nachher mal darf, auch mal so mein Zielbild malen, so ein Visionär. Ich hörte ja auch mal irgendwann eigentlich mal aus dem SAP-Produktmanagement zu. Also ich habe da durchaus auch gute Kontakte, aber vielleicht hört ja auch jemand an diesem Podcast im Kontext aus Sicht des Controllers. Ja. Ich habe da schon auch so ein Szenariobild, wo ich mir vorstellen könnte, wie das irgendwann mal aussieht. Ja? Ich würde aber noch vielleicht noch 2 Sachen erwähnen. Die ich glaube, wo die Reise auch hingeht. Also das eine ist, und das finde ich schon ganz stark, als es dieses Jahr kam, Simulationsfähigkeiten. Ich mein, als Controller liebst du ja Szenarien. Du musst in Szenarien denken. Also wenn ich auch gucke, wir sind da, du sagst immer, hast früher mal gesagt, die VUCA-Welt. Wir sind weit in der Welt. Also just gerade gab es neue Probleme im Nahen Osten. Wir erinnern uns immer noch an die, wie heißt die, Ever Given, glaube ich, ne, die im Kanal stecken geblieben ist. Corona ist jedem sicherlich nicht in Vergessenheit geraten. Da erinnert sich noch jeder dran. Szenarien, wir brauchen Szenarien, wir haben so viele Einschläge, wir sind so global vernetzt, überall gibt es den bekannten Schmetterlingsschlag, der aber woanders den Orkan auslöst. Wir brauchen Szenarien. Und in der SAC hat jetzt schon eingehalten das Thema Monte-Carlo-Simulation, was ich sehr stark finde. Cool. Monte-Carlo-Simulation heißt, ich habe immer mal Beispiel treiberbasierte Planung, ich habe mehrere Treiber, wie zum Beispiel, ich habe ein Marketing-Spend, bleiben wir im E-Commerce, kann man sich gut vorstellen, ne? Wie viel Google gebe ich aus für Google-Ads? Ich habe aber auch einen Preisanpassungen und ich habe noch ganz andere Treiber, vielleicht Incentives für die Vertriebler oder für Partner, Provisionen, wie auch immer. Und jetzt will ich wissen, was ist denn der Impact, wenn ich jetzt 1% Preiserhöhung mache, ne, oder 1% mehr Google Spend mache. Und das will ich vielleicht gerade nutzen, wenn ich im Target-Setting bin. Also wenn ich sag mal so ein Frontloading mache, also ich möchte nicht die ganze Organisation fragen, was wollt ihr eigentlich für die Planung haben, dann ist mir das eh zu viel oder zu wenig, dann sage ich 10% weniger und schicke es zurück, sondern ich mache eine Zielsetzungsphase vorne an, mache ein Frontloading der Planung und möchte vielleicht im Vorstand oder in der Geschäftsführung Ziele setzen. Wenn ich das mache, muss ich ja ein gutes Gefühl kriegen, was ist denn eigentlich ein realistisches Ziel? Und Monte-Carlo-Simulation kann ich jetzt nutzen, indem ich alle möglichen Ausprägungsarten dieser Treibervarianten, also 1% Preis hoch, aber 1% Provision runter, 2% Preis hoch, 0,5% runter und so weiter, die ganzen Kombinationen miteinander mal durchsimuliere und dann das wahrscheinlichste Szenario mir anschaue, in der Konfidenz. Also was ist denn das Wahrscheinlichste mit einer Wahrscheinlichkeit von zwischen 70% und 80%? Ne? Und diese Szenariofähigkeit, die finde ich eine super Ergänzung. Also man konnte schon immer ein Best Case und Worst Case planen und da verschiedene Planversionen erzeugen, aber die simulative finde ich sehr, sehr gut. Natürlich irgendwann hoffentlich auch mal mit einer GPT-Funktion, dass ich sage, jetzt sag mir doch bitte, was ist am wahrscheinlichsten. Aber ich glaube, da kommen wir noch mehr hin und da werden wir auch noch mehr sehen, dass wir damit arbeiten. Weil ich muss auch sagen, das ist immer total schön. Ich zeige es auch sehr gerne. Ich habe es auch in der Praxis schon benutzt. Meistens kämpfen wir aber noch mit ganz anderen Themen in der Planung, nämlich die Daten nochmal reinzukriegen. Die Daten müssen sauber sein. Der Prozess muss durchlaufen, der Change muss da sein. Ne? Da ist Simulation schon die Königsklasse oben. Ja. Aber wir werden ja überall dahin kommen. Alle werden zunehmend Planungsplattformen nutzen. Und jetzt kommen langsam an die i-typischen Themen vielleicht ran. Ne? Also das sehe ich als Trend. Und was ich mir echt noch wünschen würde, ist, ich war immer auch ein bisschen auf dem Trip zu sagen, naja, das ist jetzt alles webbasiert und das ist total toll. Jetzt haben wir doch Web-Eingabemasken, lass uns damit loslegen. Wir können tolle Visualisierungen machen, wir könnten es theoretisch sogar mobile-fähig machen. Mhm. Aber faktisch ist es schon so, wir berichten ja nicht nur Kennzahlen und es gibt noch eine Daseinsberechtigung für PowerPoint, auch mal für ein Excel, wo man noch eine andere Kalkulation macht oder die Planung wieder als Grundlage für was anderes nimmt. Und das Thema Office-Integration bei eigentlich durchgängig allen Web-Anwendungen würde ich mir echt noch stärker wünschen. Bei der SAC gibt es seit diesem Jahr ein PowerPoint-Add-in. Das ist ein erster Schritt.
Ja.
Das kann noch nicht das, was ich mir wünschen würde. Excel gibt es schon lange, das ist okay. Aber ich glaube, da muss auch die SAP noch mal ein bisschen nachlegen und sich mehr öffnen. Man gibt ja heute schon viele Teams-Integrationen. Mhm. Joule, dieser Chatbot ist schon drin. Ich glaube, da ist sicherlich noch einiges zu holen, wenn man an Effizienz denkt.
Ja, spannend. Und wenn du sagst Excel, das interessiert mich ja jetzt, ist das so, dass du dann, also du kannst wahrscheinlich Daten aus der SAC direkt in dein Excel schreiben lassen?
Und umgekehrt. Ich kann mir eine Eingabemaske in Excel bauen, also so waren ja die alten Lösungen früher.
Und wieder zurückladen auch, ne? Wenn du sagst, du, ich nehme dir, wenn du unbedingt deine alte Excel-Welt noch haben willst, ich kann dir die da reinladen. Das ist aber ein interaktives Sheet, weil Excel ist ja gerade dann, also es ist ja gar nichts gegen Excel zu sagen, aber wenn es offline ist, dann ist das irgendwie blöd, ne? Und du da händisch was füllen musst, aber wenn es interaktiv ist und...
Ja, also wo sehe ich das am meisten? Wenn du einen Planungsprozess definierst und so ein Tool, dann gehst du in einer gewissen Tiefe rein. So klassischerweise hat man so Level 1, 2 und 3 Prozesse. Mhm. Und es kann es ja sein, nimm mal an, du rechnest die neuen Maschinenstundensätze für irgendetwas aus, ne? Und rechnest neue Kosten aus. Und dann ist ein Treiber deine Energiekosten für den Maschinenstundensatz. Jetzt gehst du als globaler Planungsverantwortliche für die Maschinen- oder Supply Chain-Planung hin und definierst in der SAC zum Beispiel deinen Planungsprozess. Du definierst Eingabemasken. Mhm. Da steht dann drin, für die Koststelle 1, die entspricht dann vielleicht der Maschine 1, kann ich jetzt Energiekosten und so weiter eingeben. Und dann gibst du noch einen Leistungsfaktor ein, also was kann sie erzeugen, ne? Leistungsmengen, 1000 Stunden oder 1000 Stück und rechnest diesen neuen Maschinenstundensatz an. Das kann dein Template. Aber wie komme ich zu diesen Energiekosten? Das kann es ja sein, da willst du eine Voranalyse machen, wie waren denn die durchschnittlichen Energiekosten bei der ganzen Zeit? Ne? Mhm. Jetzt jemand Verbrauch entwickelt, der war vielleicht flat. Und diese Berechnung kannst du natürlich auch noch in der SAC umsetzen, aber vielleicht sagst du auch, weißt du was, ich als Prozessverantwortlicher mit dem Detail gerade beschäftige mich nicht mehr. Und derjenige, der das macht, der ist vielleicht in den Prozess nicht so eingebunden oder sagt, das mache ich einmal, das kostet mich eine Stunde, das lohnt sich nicht. Mhm. Also geht der hin, hat ein Excel dafür. Und es hat natürlich schon einen Charme zu sagen, naja, dann nutzt du vielleicht diese Eingabemaske, die du vorgedacht hast, Dennis, aus der SAC, die ziehst du in dein Excel rein und daneben hast du, sag ich mal, ein zweites Sheet, wo der seine Superkalkulation hat mit den Energiepreisen, ne? Und dann verlinkt er per S-Verweis einfach das Ergebnis aus seiner Kalkulation in das Sheet und schießt hoch. Ne? Und ich finde, das ist ein ganz faires Szenario einfach.
Ja, ja. Und das ist ja auch, wo wir vorhin ja mal über den Business-Partner-Ansatz, das ist ja auch genau die Mathematik, die fachbezogene Mathematik, wo er eine Endsumme irgendwie sich errechnet hat in einem Satelliten-Daneben-Sheet irgendwas und das am Ende in die SAC einträgt. Selbst das müsste er nicht mal, der kann das direkt hochladen. Und das finde ich auch spannend. Also A, glaube ich, wenn wir nochmal zu dem Change und Ängste oder so, man nimmt denen dann doch wieder die Ängste wieder weg, weil man sagt, nö, wenn du möchtest, kannst du auch weiterhin dein Excel benutzen. Und wir können das verknüpfen und du packst das hier rein. Ich kann dir ja trotzdem Reminder aus dem System schicken, dir eine Planungsaufgabe geben. Ne? Du musst schon das dann machen, weil sonst poppt das hier alles auf. Und das ist ja dann doch spannend, dass man das so kombinieren kann. Ne? Ja.
Das ist auch ein großes Learning. Also man kann nicht alles mit einem globalen Prozess erschreiben.
Nee, ich glaube auch.
Manchmal sagen, das ist dein Ding, das ist eine Schnittstelle, die Daten gibst du mir an dem Tag ab.
Ja.
Mach selber. Wenn du was gelernt hast und willst nächstes Jahr auch auf die Plattform gehen oder auf den Prozess, lass uns das nächste Jahr oder im nächsten Forecast anpassen. Ja. Habe ich auch lernen müssen, ne, in vielen
Fällen. Ja, spannend. Cool. Wir kommen so langsam zum Schluss. Ich glaube, wir haben das so ein bisschen abgerundet. So, ne? Die Anfänge, was war vor 2,5 Jahren noch anders? Wie ist die HANA und SAC so ein bisschen zusammengewachsen? Welche Ängste jetzt noch? Was ist so der Ausblick? Und was wir uns so von der SAP-Welt wünschen. Aber wir haben auch immer eine Wunschfrage zum Schluss, ja? Und das ist ja der Klassiker, wenn jetzt die gute SAC-Planungsfee kommen würde und du hättest einen Wunsch frei. Ein paar hast ja schon geäußert. Aber was wäre denn in diesem Zusammenhang?
Okay, also abgesehen, dass ich das Wetter gerne besser planen würde. Also wir sitzen hier, glaube ich, gerade beide bei 36 Grad.
Genau. Also falls unsere Schminke nicht funktioniert vor der Kamera, ne, wenn wir hier glänzen, dann liegt das an den 20 oder 30 Grad hier im Zimmer. Alles gut.
Ich hoffe, viele hören nur den Podcast per Audio. Ja. Nein, aber ich habe ja vorher gesagt, ich habe schon so ein Szenariobild vor Augen. Ne? Also ich meine, ich habe natürlich Interesse daran, schon auch tolle Planungslösungen zu bauen. Mir macht das unglaublich Spaß. Aber wenn ich ehrlich bin, mir macht es viel mehr Spaß, inhaltlich in der Planung zu wirken. So, was nervt mich denn in der Planung noch? Dass ich sie bauen muss. Und dass ich mir überlegen muss, wie funktioniert eigentlich mein Geschäft? Wie plane ich es denn am besten? Mhm. Und wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich mir so ein Agent wünschen. so ein Planungsagent, ne? Also so ein Bot, der für mich im Sparring die Planung machen kann. Ich nenne das jetzt mal Self-Driving Planning, was sich selbst steuert. Ne? Und sagen kann, pass mal auf, ich fütter dich mit meinem Geschäftsmodell, vielleicht mal einen Jahresabschlussbrief, ich fütter dich mit meinem Planzahlen, ich rede mit dir. Und du, lieber Bot, überlegst mir, sagst mir, was ist denn die beste Logik, um mein Geschäft zu bauen? Versteh bitte mein Businessmodell und mach mir Vorschläge, wie ich es beeinflusse. Sag mir, auf was ich beachten muss und was ich planen muss. Beispiel Klassiker, viele planen ja auf Materialebene und Kundenebene Umsätze. In manchen Geschäftsmodellen ist das wichtig, in ganz vielen aber auch nicht. Das ist einfach ein völlig überhöhter Detailgrad. Ne? Und wenn mir da ein Bot helfen kann, dann fällt ganz viel Beratungsaufwand weg oder Denkaufwand. Und wenn er das noch bauen kann, dann fällt natürlich ganz viel Modellierungsaufgabe weg. Und dann bin ich auch flexibler, wenn ich mal schnell mein Geschäftsmodell ändere. Das passiert ja regelmäßig. Ich kaufe was, ich füge was hinzu, der Markt ändert sich. Ne? Dann kann mir dieser Bot vielleicht auch helfen, die richtige Planung zu machen. Und vielleicht sichert so ein Bot dann auch die Kompetenz ein, weil ich würde sagen, nicht jedes Unternehmen hat die gleichen guten Ressourcen, um solche Modelle zu verstehen und dann auch zu entwickeln, was heißt das für meine Planung. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass wir irgendwann dahin kommen. Ich glaube auch, das Unternehmen, was das schafft, in seine Software einzubinden, macht einen Riesenschritt. Ich sehe bei SAP, dass sie KI-Agenten jetzt großflächig einführen. Also kann ich gerne mal mit ihr auch ein Webinar machen. Da gibt es ganz tolle Entwicklungen. Cool. Aber natürlich, die sind noch nicht so weit. Ja. Da gibt es noch viele Grundbaustellen. Aber das wäre ein Traum. Ich habe mal ein ganz tolles Video gesehen von zwei Visionären, die so ein Bild gemalt haben, ich stehe morgens auf, ich trinke meinen Kaffee, dann ruft mich mein Bot an und sagt, oh hier, Andreas, bitte, Achtung, da und da ist was schiefgegangen, was sollen wir tun? Option A, B, C, sagt bitte B, ne? Ja. So ein Modell würde ich mir für die Planung wünschen.
Dann müssen wir eigentlich ja nochmal ein Update machen. Das Spannende ist ja gerade bei den KI-Themen oder immer bei neuen Technologien ist ja immer, dass wir uns viel zu viel dass wir überschätzen, was die Technologie in einem Jahr kann, aber wir unterschätzen, wo die in 5 Jahren ist. Und wahrscheinlich sogar schon in 2,5 Jahren, weil wir noch gar nicht mal einschätzen können, wie schnell dieses KI-Thema ist. Wahrscheinlich stimmt noch nicht mal mehr die 5 Jahre. Also wenn wir den gleichen Rhythmus beibehalten, lieber Andreas, also in so 2, 2,5 Jahren nochmal, ich glaube, dann können wir zumindest wahrscheinlich noch nicht einen Haken an deinen Wunsch machen, aber ich glaube, wir sind deutlich näher dran, dass du einen Agenten hast, der mit dir zusammen praktisch dadurch navigiert und dich vor allen Dingen auch auf Stolpersteine hinweist. Hast du vielleicht was vergessen? Weil wir sind einfach nur Menschen. Ne? Du hast immer mal gute, mal schlechtere Tage. Da ist ein Fehler in der Formel. Keine Ahnung, was der alles überwachen kann, dass diese Teile auch wegfallen. Weißt du, weil du hast ja auch in einem Planungsprozess immer mal einfach klassische Fehler. Ja, da ist sogar ein Zellbezug in der Excel falsch gewesen und es kommt was. Also solche Dinge, dafür ist ja so ein Bot, der dich mit begleitet, prädestiniert. Ne?
Absolut.
Und ich glaube, das wird
also diese Frage, stimmen die Zahlen, die will ich gar nicht mehr hören. Welche strategische Entscheidung muss ich heute treffen?
Ja.
Ne? Wenn, auf Basis vielleicht einer ganz intelligenten Einsicht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir uns in 5 Jahren verabreden zu dem Thema und es faktisch in 2 Jahren machen, sitzen wir vielleicht auch schon nicht mehr da, sondern unsere AI-Avatare diskutieren das für uns. Wenn wir angucken, wie man heute schon Podcast generieren kann, ist das vielleicht schon die erste Indikation dahin.
Ja, das stimmt. Lieber Andreas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, das ist wieder super wertvoller Content für alle und danke für dieses Update, also so der Teil 2 von unserem allerersten Podcast mal. Und ich glaube, das könnte man ja zu so einem wiederkehrenden Event machen. Wir gucken mal, was wir in 2 Jahren wieder auf die Beine stellen, ob wir wieder Teil 3 machen. Super. Vielen Dank, Andreas. Dann ciao.